Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen, ich bin's Jan und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ja, die heutige Episode ist tatsächlich eine besondere, weil wir zum ersten Mal in der Beratungsfolge zu dritt sind. Die eine Stimme, die dürfte euch relativ bekannt vorkommen, wenn man regelmäßig hier reinhört. Die gehört nämlich meinem Podcast-Kollegen und Bergzeit-Geschäftsführer Martin Stolzenberger. Servus Martin.
Vielen Dank. Jetzt darf ich auch mal sagen, vielen Dank für die Einladung.
Stimmt, den Satz bekommst du sonst immer nur zu hören, gell?
Genau.
Und die andere Stimme, die kennt man vielleicht auch, vor allem aus Workshops oder Keynotes, wenn man sich für das Thema Circular Economy interessiert. Sie gehört nämlich unserer externen Verstärkung heute, der Co-Founderin von Circular Munich und Numi, Andrea Schneller. Andrea, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch, heute da zu sein.
Ja, jetzt war Thema Kreislaufwirtschaft. Ein sehr umfangreiches, aber sehr, sehr wichtiges Thema. Wir wollen heute mal ein bisschen näher darauf eingehen, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was kann man als Unternehmen tun? Was kann man aus der Kundenperspektive tun? Bevor wir dabei direkt reinstarten, hätte ich mal eine persönliche Frage an euch beide. Und zwar, wie definiert ihr für euch eigentlich diesen Gesamtkontext Nachhaltigkeit? Andrea, ich würde mit dir vielleicht mal starten. Ich bin mal durch deine LinkedIn-Bio gegangen und wenn man da sich so ein bisschen umschaut, dann findet man das Wort Circular Economy einfach überall. Also du hast diesen Expertenstatus nicht umsonst. Deswegen, besonders bei dir, definierst du Nachhaltigkeit auch ganz stark in die Richtung?
Ja, ich würde schon sagen, ich glaube, dieses ganze Feld Nachhaltigkeit ist einfach super breit und ich habe auch manchmal das Gefühl, dieser Begriff selbst ist inzwischen auch, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut, auch zum einen schwer greifbar, aber manchmal auch so ein bisschen verbrannt schon. Und dementsprechend wird tatsächlich auch meine Definition von Nachhaltigkeit ist inzwischen deutlich gefärbt von dem Verständnis auch für eine Kreislaufwirtschaft. Aber im Kern für mich, also Nachhaltigkeit bedeutet für mich ein bewusster Umgang mit dem, was uns eigentlich zur Verfügung steht, ne? Also mit den Ressourcen, die wir haben, mit dem, was wir daraus machen und eben auch ein klarer Blick dafür, was bedeutet das, was passiert am Ende und was sind vielleicht auch die Folgen, die im ersten Moment gar nicht absehbar waren. Also so ein bisschen so ein ganzheitlicher Blick aufs Thema. Aber wenn ich es nochmal so ein bisschen konkreter machen würde, dann würde ich sagen, auf der einen Seite ist es tatsächlich so dieses Bewusstsein für, was bringen wir eigentlich in die Welt, ne? Also so ein bisschen, welche Produkte designen wir, wie designen wir sie und wo starten wir eben auch mit diesem Gedanken von, nicht nur, was soll es für Nutzen bringen, sondern eben auch, was hat es für einen Impact, welche Materialien wir verwenden und was entstehen so für Side-Effects, ne? Also Thema Luftverschmutzung, Mikroplastik, all solche Dinge, die irgendwie im ersten Moment eigentlich nicht mitgedacht werden, aber natürlich auch Folgen nach sich ziehen. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite ist für mich tatsächlich das Thema, wie nutzen wir Dinge? Also wirklich, wie können wir Dinge, die schon da sind, Produkte in der Nutzung halten, auch verantwortungsvoll damit umgehen und uns aber wirklich immer auch Gedanken machen, wie wir sozusagen die Lebensdauer bestmöglich ausnutzen und zum Lebensende dann auch überlegen, was passiert mit diesen Dingen und da vielleicht auch die bestmögliche Verwertungsmöglichkeit finden. Und der letzte Aspekt, der ist jetzt, glaube ich, nochmal so ein bisschen global-galaktischer und geht für mich eben auch nochmal tatsächlich einen Schritt über das Thema Nachhaltigkeit hinaus, weil Nachhaltigkeit ist für mich eher die Balance. Also wir sind quasi so auf dem Nullpunkt im Sinne von, wir nehmen nicht mehr, als wir sozusagen der Planet uns irgendwie zur Verfügung stellt. Das ist so das der Nullpunkt. Ein Schritt weiter gedacht ist aus meiner Sicht das Thema Regeneration. Also wie können wir eigentlich, wenn wir Dinge tun, sogar mitdenken, wie können wir was zurückgeben? Ne? Also wie können wir das sogar vielleicht noch ins Positive umdrehen? So wie es im Kern in der Natur ja eigentlich auch passiert. Ne? Also in der Natur existiert dieses Konzept von Müll oder Abfall eigentlich gar nicht, weil alles, was sozusagen als Abfall irgendwie abfällt, in dem Sinne ist am Ende wieder zum Beispiel, also, ne, also Bäume, die Blüten haben, fallen am Ende auf den Boden und das dann wieder Nährstoff eigentlich, der dann wieder dem Kreislauf zugeführt wird. Mhm. Und dieser Gedanke, der ist, glaube ich, ganz spannend, das eben auch von vornherein mitzudenken in unserem Tun.
Das ist ja eigentlich auch der Gedanke, den du mit deinen Projekten verfolgst. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Martin, wie schaut es da bei dir aus?
Also ich fand diesen Vergleich, den du gerade gesagt hattest mit Nachhaltigkeit, ist diese Balance, finde ich eigentlich ziemlich cool. Mir geht es auch ähnlich wie dir. Ich finde, dieses Wort Nachhaltigkeit ist schon ein Stück weit verbrannt, weil jeder und alles, was so omnipräsent ist und jeder das verwendet, ohne dass man irgendwie was dahinter schreiben muss, was es eigentlich genau bedeutet. Und das ist, deswegen verwenden wahrscheinlich auch häufig das Wort Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy inzwischen. Für mich, ich würde sagen, ich teile es mir so in zwei Bereiche auf. Für mich ist Nachhaltigkeit auch nochmal ein anderer Aspekt, dass wir nachhaltig wirtschaften, was unser Unternehmen angeht. Also wir, ich, Geschäftsführer, mein Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, da geht es auch darum, dass wir irgendwie sinnvoll arbeiten, sodass wir alle in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das ist für mich auch etwas, was nachhaltig ist in meiner Aufgabe.
Also die soziale Komponente eigentlich auch, oder?
Soziale Komponente, aber auch eine sozusagen der ehrbare Kaufmann, ja. Also sagen, eigentlich einen guten Job zu machen, sich nicht zu verkalkulieren, einfach einen sicheren Arbeitsplatz auch in der Zukunft zu gewährleisten. Das ist für mich tatsächlich auch wichtig und gehört für mich auch zu dem Thema Nachhaltigkeit mit dazu. Und dann natürlich alles, was, sagen wir mal, mit dem drumherum ist, also was das Thema Klima oder unserem Fußabdruck, was wir eigentlich als Unternehmen bewirken, was wir auslösen, da in auch eine Veränderung zu kommen.
Mhm. Lass uns mal direkt über diesen Begriff Circular Economy, Kreislaufwirtschaft sprechen. Ich habe in der Vorbereitung, in meiner Recherche vom Naturschutzbund Deutschland eine Zahl gefunden, dass wir im Jahr einen Rohstoffverbrauch von 16 Tonnen pro Kopf haben, was ja schon echt eine hohe Zahl ist. Und jetzt ist die Zirkularitätsrate dabei aber nur bei 12%. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Zahl ist, kannst du wahrscheinlich gerne bestätigen oder korrigieren, Andrea. Aber das finde ich ja schon krass, weil es ist ein erschreckend niedriger Anteil. Also heißt, diese restlichen 88% landen halt dann irgendwo. Ist genau das Problem, was du versuchst, mit deinen Projekten zum Thema Kreislaufwirtschaft anzugehen?
Ja, absolut. Also ich glaube, der erste Schritt ist immer eben genau das, sich mal bewusst zu machen, wo stehen wir eigentlich, ne? Was ist der Status quo? Und ich glaube, da gibt es durchaus sogar noch extremere Zahlen, zum Beispiel den Circularity Gap Report, der tatsächlich global versucht eben zu messen, wie zirkulär wir sind. Okay. Der tatsächlich in den letzten 3-4 Jahren, der erscheint, ich glaube, alle 1 oder 2 Jahre, schlimmerweise, also gestartet sind wir, glaube ich, 2020 bei 9,8%. Inzwischen sind wir bei 7,2. Also wir sind sogar schlechter geworden, was ehrlich gesagt ja manchmal schon ein bisschen deprimierend ist. Aber im Endeffekt läuft das Gleiche hinaus, ne? Über 90% der Ressourcen, die wir in irgendeiner Form verwenden, landen irgendwo, wo sie im Zweifel eben ja Schaden anrichten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer ein guter Startpunkt, ne? Sich mal bewusst zu machen, wo stehen wir eigentlich, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, weil ich glaube, das ist den wenigsten Menschen bewusst, aber eben auch, weil es einfach nicht Teil des Systems ist, wie es funktioniert. Das ist halt in der Vergangenheit, man sagt immer so, die Produkte sind dann irgendwo, das ist dann Abfall und dann ist es irgendwie weg. Aber was genau damit passiert, das ist ja den wenigsten von uns bewusst, ne? Also ich meine, wir hören natürlich immer wieder Zahlen im Sinne von Mikroplastik oder hier irgendwelche illegalen Mülldeponien, wie auch immer. Aber dementsprechend, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber dann, aus meiner Sicht, ich bin ein großer Freund davon, irgendwie auch positiv an Dinge ranzugehen, weil ich glaube, wenn man sich nur in dieser negativen Perspektive verharrt, dann, ja, was macht man dann, ne? Also dann kann man sich eigentlich gleich so ein bisschen irgendwo in die Ecke stellen und sagen, Mensch, wir können eigentlich eh nichts mehr machen. Aber das glaube ich eben gerade nicht. Also ich glaube, es macht total Sinn, dann zu überlegen, wo kann ich ansetzen, ne? Jeder Einzelne von uns. Und so auch ich, ne? Also habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und ich glaube eben sehr, dass dieses Grundprinzip von Circular Economy eine riesen Chance bietet, weil es einfach greifbare Strategien beinhaltet, ne? Weil genau das Thema Nachhaltigkeit, ja, wir haben ein Problem, aber was tun wir denn jetzt, ne?
Kannst du dieses Konzept von Circular Economy einfach wirklich mal super easy runterbrechen und erklären, was dahinter steht? Also man stellt sich halt diesen Kreislauf vor, aber was sind konkret die einzelnen Schritte da drin?
Ja, ich versuch's zumindest. Also grundsätzlich, die Grundidee von Circular Economy ist, im Endeffekt die Nutzung von Primärressourcen insofern deutlich zu reduzieren oder, ich sage jetzt mal, in einer Optimalwelt komplett sozusagen zu stoppen, indem man eben in Kreisläufen denkt. Und da gibt es im Endeffekt, also je nachdem, welche Theorie man in diesem Kontext anschaut, aber eigentlich kann man so ein bisschen zwei Kreisläufe unterscheiden, wo es auch Sinn macht, die zu unterscheiden. Das eine ist der biologische Kreislauf, also alles, ganz einfach gesagt, was tatsächlich Ressourcen aus der Natur sind, die nicht verändert wurden und die im Endeffekt auch in die Natur zurückgehen können. Also wie zum Beispiel gerade in dem Beispiel, alles, was vom Baum runterfällt, kann auch wieder einfach, ne, zu Erde werden und dann wieder ein Wertstoff sein. Alles, was sozusagen in Anführungsstrichen menschengemacht ist, also sehr einfach gesagt, aber so Materialien wie Plastik, alles, was eben irgendwie weiterverarbeitet ist, was in der Natur landet und nicht abgebaut werden kann, da brauchen wir einen eigenen Kreislauf für. Und das ist eben der technische Kreislauf.
Das ist wahrscheinlich leider auch der Großteil, oder?
Es ist der Großteil, das große Problem ist aber, dass wir oft mischen. Also, dass wir das einfach nicht unterscheiden. Das heißt also, das eine aus dem einen Kreislauf landet in der Natur und auf der anderen Seite irgendwie Dinge, die vielleicht per se zum Beispiel kompostierbar wären, sind aber so gemixt mit anderen Stoffen, dass sie es am Ende eben, dass es einfach auch nicht mehr funktioniert. Also, das ist eigentlich das, dass wir uns eben gar nicht bewusst sind, in welchem Kreislauf befinden wir uns überhaupt. Und dann, je nach Kreislauf, gibt es eben verschiedene Strategien. Ne? Im biologischen Kreislauf, da kann man eigentlich sich eben im Kern an der Natur orientieren. Also, im besten Fall führt man es einfach dem wieder zu und dann geht sozusagen seinen Lauf. Im technischen Kreislauf, dadurch, dass es menschengemacht ist, müssen wir natürlich ein bisschen anders drüber nachdenken. Und da geht es wirklich darum, im ersten Schritt natürlich, was verwende ich für Materialien. Und an dem Punkt, also gerade in der Designphase, immer wichtig, auch eigentlich schon das Ende mitzudenken. Also wirklich zu sagen, wenn ich ein Produkt designe, nicht nur für die Nutzung das mitzudenken, sondern auch drüber nachzudenken, wie kannst du dann am Ende sinnvoll eben wieder im besten Fall in eine, also quasi in eine Ressource zurückverwandelt werden, um dann wieder ein Produkt zu werden. Also das ist das eine. Und dann gibt es natürlich dazwischen sowohl Produktion, klar, mit der man sich beschäftigen kann, und aber gerade auch die Nutzungsphase. Und das ist eben ein Riesenthema. Da gibt es auch alle möglichen Zahlen, dass einfach die Produkte, die da sind, ist total verrückt. Also wir wissen alle, Ressourcen sind endlich. Und dann haben wir aber das, was wir daraus machen, die Produkte, die wir haben, die nutzen wir viel zu kurz und schmeißen sie einfach weg. Also wir sagen, wir gehen mit diesen Ressourcen auch überhaupt nicht verantwortungsvoll um. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, da eben drüber nachzudenken, wie können wir sowohl Nutzungszyklen verlängern oder eben aber auch die Nutzung über verschiedene Menschen oder verschiedene Nutzungsarten hinweg eben einfach das Produkt so lange wie möglich in der Nutzung halten. Mhm. Genau, aber da können wir vielleicht nachher auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber
ja, auf jeden Fall. Martin, ich wollte dich jetzt gerade fragen, wenn man das so hört, eigentlich erstmal komplett logisch. Es gibt zwei Kreisläufe. Wir sind als Unternehmen wahrscheinlich eindeutig in dem technischen Kreislauf. Ich habe mich gerade nur gefragt, jetzt haben wir als Händler ja eigentlich eine spezielle Position, oder? Weil wir selbst stellen die Produkte ja erstmal nicht her. Also heißt, wir haben eigentlich relativ wenig Einfluss darauf. Ist das Produkt gut designt, um am Ende recycelt zu werden, oder halt eben nicht? Kannst du in ein paar Worten zusammenfassen, wie wir die Challenge als Händler, als Handelsunternehmen angehen?
Also ich glaube, man muss grundsätzlich mal jetzt die Frage stellen, ob sich's rein auf die Produkte bezieht, die wir verkaufen, oder generell was Unternehmen machen können. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Und natürlich hängt es davon ab, was man für ein Unternehmenstyp ist, was man macht, ob man produzierend ist, in welchem Gewerbe und so weiter und so fort. Und ich glaube, jedes Unternehmen kann ziemlich viel machen, unabhängig davon, was es für ein Unternehmen ist. Also ob das dann den eigenen, sag mal, was ich für Büromaterial verwende, ja, oder was ich für Computer verwende, wie lange ich Computer verwende, das ist in jedem Unternehmen gleich. Und da kann wahnsinnig viel gemacht werden. Ja. Und jetzt in unserem Fall als Händler ist es natürlich schwieriger, weil der Großteil der Emissionen, der ja eigentlich nur indirekt von uns verursacht wird, kommt durch die Produktion von neuen Produkten und durch den Transport und so weiter. Und das ist natürlich unser Geschäftsmodell, neue Sachen zu verkaufen. Von dem her ist das natürlich für uns eine riesen Herausforderung. Und dem haben wir uns angenommen, dass wir zum einen mal drauf schauen, was für Lieferanten nehmen wir eigentlich mit ins Sortiment auf. Das ist komplex und das ist natürlich auch herausfordernd, weil wir können ja nicht machen, was wir wollen, sondern wir verkaufen ja hauptsächlich das, was auch unsere Kunden suchen. Ansonsten wird unser Geschäftsmodell nicht funktionieren.
Und dann schließen wir wieder den Kreis zu dem, was du anfangs gesagt hast, mit wirklich auch profitabel und ordentlich wirtschaften.
Exakt, genau. Und ansonsten geht es natürlich darum, dann wirklich den Produktlebenszyklus zu verlängern. Also dass Produkte länger verwendet werden, weil sie gewaschen oder repariert werden oder weil sie dann eben zweiten, dritten, vierten Besitzer haben und dann auch verlängert werden können. Weil das Beste, was ja eigentlich passieren kann, ist, wenn Produkte nicht neu produziert werden, sondern länger verwendet werden. Und da können wir als Händler sicherlich sehr viel tun. Und nicht nur als Händler, Hersteller genauso. Es geht ja viel auch um Aufklärung, um Erklärung. Es geht um die Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung zu stellen, Dinge zu reparieren oder zu waschen. Wo kann ich denn heute eine Gore-Tex-Jacke reparieren lassen? Ja, das geht gar nicht so einfach. Ja. Und das sind viel Potenziale, die es da sicherlich, die da noch schlummern und die man heben kann.
Mhm. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Andrea, jetzt hat Martin ja gerade schon unterschiedliche Ansätze angeteasert, die man generell als Unternehmen einfach machen kann. Wie läuft denn das generell einfach ab? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Unternehmen und ich komme auf dich zu und brauche irgendwie Rat zum Thema Kreislaufwirtschaft und sage, hey, ich finde den Ansatz interessant, ich würde das gerne weiterverfolgen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich da rangehen soll. Hast du da wie so eine Art Blaupause, die man auf jedes Unternehmen anwenden kann und sagt, damit Ist es leicht, mal so den ersten Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen, egal was ich mache?
Also ich glaube, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann wird man immer, also wie du gerade vorhin gesagt hast, das Konzept ist total logisch. Also man denkt immer so, ja, klar, ne, müssen wir machen, warum machen wir es eigentlich noch nicht? Ne? Also das war auch so damals, als ich darüber gestolpert bin, mein erster Gedanke so, total sinnig, let's do it. Das Spannende ist aber, sobald man ein bisschen tiefer reinsteigt, dann geht sehr schnell so eine gewisse Komplexität auf, die einen dann doch ganz schnell irgendwie so vor Herausforderungen stellt. Und ich glaube, es hat verschiedene Dimensionen. Das eine ist, dass wir im Kern unsere ganze Wirtschaft, so wie sie aktuell funktioniert, ist überhaupt nicht darauf ausgelegt. Ne? Also wir sprechen in dem Fall dann von einem aktuell eher linear ausgelegten System. Das heißt, basiert darauf, dass wir eben Ressourcen nehmen, Produkte daraus machen, die sozusagen in die Welt rausschießen und dann aber eigentlich nicht so richtig drüber nachgedacht haben, was danach damit passiert. Einhergehen natürlich mit all diesen Problematiken, die wir durchaus auch sehen jetzt. Das heißt, also das ist schon mal das eine, dass wir im Kern eigentlich ein System neu denken müssen, was so bisher nicht in den Köpfen ist. Das heißt also überhaupt erstmal müssen wir das Bewusstsein dafür aufbauen, viel Überzeugungsarbeit leisten. Es gibt kaum Infrastrukturen, genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Selbst wenn ich das machen möchte, irgendwie eine Jacke reparieren, ja, wo gehe ich denn hin? Ne? Und das ist oftmals schon so eine große Hürde, also sowohl für sozusagen, wenn ich mich jetzt sozusagen als Konsumentin irgendwie sehe, aber genauso eben auch für Unternehmen. Selbst wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte da gerne was machen, dann ist es oft so, wo anfangen? Es gibt durchaus schon Beispiele, aber es gibt nach wie vor relativ wenige Unternehmen, die das wirklich super ganzheitlich umgesetzt haben. Also das mal so als eines. Auf der anderen Seite, ich glaube trotzdem, es macht total Sinn und es ist nicht so schwierig zu starten, weil es eben genau darum geht, dann eben hinzugucken und zu sagen, wo, also erstens, wo stehe ich? Also was bin ich für ein Unternehmen? Bin ich ein Händler, bin ich ein Hersteller, bin ich ein Dienstleister, wie auch immer? Je nachdem hast du natürlich unterschiedliche Hebel. Also ich würde ganz klar sagen, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, macht es grundsätzlich schon mal Sinn, sich seine Produkte anzuschauen und vielleicht auch seine Produktionskette. Heißt nicht, dass es super einfach ist, da so alles zu verändern, aber erste Schritte sind immer möglich. Ich kann mir immer schauen, was habe ich für Ausschüsse in der Produktion, kann ich damit schon mal irgendwie was starten? Ne? Kann ich vielleicht für Produkte, die ich in der Zukunft jetzt designe, mir schon mal andere Regeln auferlegen? Ne? Im Sinne von, dass ich da eben mehr mitdenke, das auch zirkulär zu gestalten. Genauso als Händler kann man eben auch drüber nachdenken. Wie kann ich meine, im Kern, ihr seid ja aktiv primär in der Nutzungsphase vom Produkt. Ne? Ihr verkauft die und dann werden die genutzt. Ihr habt einen direkten Zugang zum Endkunden. Das heißt also, da ist mit Sicherheit ein Riesenhebel, also Bewusstsein aufbauen und dann eben genau, ich nenne es immer so ein bisschen zirkuläre Services, also alles, was eben Reparatur, Wiederverkauf, vielleicht auch Aufbereitung in irgendeiner Form angeht, das eben mitzudenken, weil ich glaube, das ist eine, und da sind wir wieder beim systemischen Veränderung. Die lineare Wirtschaft ist halt darauf ausgelegt, neue Produkte zu verkaufen. Ich glaube, eine zirkuläre Wirtschaft ist vielmehr geprägt von Service-Dienstleistungen eben in diesem zirkulären Umfeld, also um eben Lebensdauer zu verlängern. Und das ist auch ein Geschäftsmodell, es ist halt nur neu. Und dafür braucht es eben zum einen eben diesen Wandel im Denken, ich muss Strukturen dafür aufbauen und ich muss eben den Kunden auch mitnehmen. Und dementsprechend, also da macht's, also das ist, glaube ich, total gut, dieses Umdenken zu gestalten. Und wie du aber auch schon gesagt hast, jedes Unternehmen an sich, ich meine, wir sitzen hier auch in einem Raum, ne, in einem Gebäude, was irgendwie gebaut wurde, wir haben hier Produkte, die irgendwie genutzt werden, auch da eben, also im Innen mal zu starten und zu sagen, wie verhalten wir uns denn hier eigentlich gerade, ne? Wo produzieren wir hier Müll, wo verwenden wir Produkte, die irgendwie nur auf eine kurze Nutzungsdauer ausgelegt sind, das ist, glaube ich, eine gute Chance, um zu starten, weil wenn man einmal dieses Mindset hat, also wenn man einmal diesen Blick dafür entwickelt hat, also zumindest mir geht es so, ich sehe es plötzlich überall, ich denke mir allem so, okay, was ist damit, was ist damit, was ist damit, und das ist, glaube ich, die größte Chance, die man hat, wenn man da möglichst viele auch im Unternehmen mitnimmt, ne? Einfach diesen Blickwinkel zu verändern, weil dann entstehen Ideen, ne? Und wenn irgendwie, ne, von allen Seiten verschiedene Ideen kommen, dann kann man, glaube ich, auch so mit dieser Komplexität ein bisschen umgehen, weil alles auf einmal geht nicht, aber Schritt für Schritt verschiedene Dinge anzupacken und dieses Mindset zu entwickeln, das ist, glaube ich, der beste Hebel, den man irgendwie auch umlegen kann, ja. Um voranzukommen.
Ja. Ja, das macht mega viel Sinn. Jetzt kommt das Sprichwort, Eigenlob stinkt. Ich glaube aber, dass wir als Bergzeit zumindest uns sehr, sehr viele Gedanken darüber machen. Klar, auch wir haben sicher hier und da noch Verbesserungspotenziale, aber sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Martin, hast du da ein paar konkrete Beispiele, wo wir solche Ansätze auch mit verfolgen? Also das, was Andrea gerade meinte, mal im Innen nachdenken, was man da vielleicht auch einfach tun kann?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben für uns mal versucht, das ein bisschen zu clustern, um auch die Unterschiede dann auch besser darzustellen. Wir haben das in drei Bereiche geteilt, in Save, Spread und Turn. Und Save ist ja alles, was so intern ist, was wirklich mit Reduzieren zu tun hat. Wir haben zum Beispiel eine E-Mass-Zertifizierung und da muss man eben anfangen, alles zu messen und dann eben zu reduzieren und dann richtet sich das Auge automatisch auf Veränderungen. Ja, also wir messen sogar unsere Küchenabfälle, ja, und dadurch fängt man halt an, anders einzukaufen, ja, weil es Ziele gibt und wie die eben reduzieren müssen. Das Zweite ist eben, was wir, wie du schon gesagt hast, gerade wir haben Kundenzugang und dadurch können wir sehr gut Botschaften versenden. Das ist das Thema Spread, also Spread it to the world und eben zu erzählen, was man anders konsumieren muss oder kann, dass man auch bestimmte Marken vielleicht eher kaufen kann wie andere Marken. Das Dritte, und das ist dann wahrscheinlich die größte Veränderung für uns, das Thema Turn, also wirklich in das Geschäftsmodell zu verändern und sehr stark in zirkulären Geschäftsmodellen zu denken. Und das ist auch für der größte Unterschied und die größte Herausforderung für uns, weil in den anderen zwei Bereichen, ehrlicherweise, sind wir schon relativ weit und haben wir auch gar nicht. Da ist man nie am Ende, aber da haben wir nicht mehr so Möglichkeiten, wirklich Dinge zu verbessern. Und bei dem Turn, bei den zirkulären Geschäftsmodellen auf jeden Fall. Und der größte Schritt für uns war da sicherlich das Thema Reuse, also Secondhand, einzusteigen, weil wir sind Händler. Secondhand-Ware einzukaufen und zu verkaufen steckt eigentlich in unserer DNA. Es ist halt nicht neu, sondern es ist gebraucht, aber eigentlich ist es das Gleiche. Das ist unsere Kompetenz und das war der Grund, warum wir das gemacht haben und den Weg werden wir gehen.
Da kommt ja jetzt der Kunde ins Spiel als wirklich auch riesengroßer Stakeholder in dieser ganzen Geschichte. Andrea, Hand aufs Herz, glaubst du komplett an den möglichen Mindset-Change? Also bist du davon überzeugt, dass man wirklich den Großteil der Menschen davon überzeugen kann, komplett anders zu handeln und da seine Sichtweise zu ändern?
Also ich glaube da tatsächlich schon dran, weil wir es ja grundsätzlich auch in der Geschichte oft gesehen haben. Also es ist immer die Frage, was treibt Wandel, ne? Und ich glaube, das ist halt das, wo wir natürlich immer so ein bisschen die menschliche, wie wir einfach sind als Menschen, schon in Betracht ziehen müssen, dass oftmals so ein bisschen Druck und so ein kleiner Schubs da schon notwendig ist, weil am Ende, klar, jeder von uns ist gerne in seiner Komfortzone, ne? Das, was wir gewohnt sind, so wie wir es immer schon gemacht haben, das ist quasi der Default, ne? Und den müssen wir natürlich so ein bisschen, da müssen wir die Leute so ein bisschen rausheben. Und grundsätzlich, ich glaube, da hat es immer verschiedene Dynamiken, ne? Also ich glaube, wir sehen grundsätzlich, was aus meiner Sicht nicht die beste Dynamik, aber die halt leider den meisten Druck erzeugt, ist natürlich im Sinne von, wir haben mehr Krisen, wir sehen, dass es auch wirtschaftlich herausfordernder wird, ne? Wenn irgendwie Lieferketten instabil werden, wenn es schwierig wird, eben genau Produkte so zu produzieren, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist so der eine Aspekt. Ich glaube aber, dass eben auch gerade dieses Positive im Sinne von hervorzuheben, was sind denn die Vorteile eben auch von, wenn ich Dinge länger nutze, wenn ich eben vielleicht eben auch Zugang zu anderen Produkten bekomme. Ich glaube, dass das schon ein großer Hebel ist. Und da geht es eben oft auch drum. Am Ende ist es so, ich meine, und da nehme ich mich genauso mit ein, also ich als Kundin möchte in gewisser Weise einfache Entscheidungen treffen, ne? Und ich möchte aber trotzdem das Gefühl haben, ich treffe eine gute Entscheidung. Und je einfacher es mir gemacht wird, eine gute Entscheidung zu treffen, desto einfacher werde ich sie auch treffen. Und das ist, glaube ich, genau das, warum es so total Sinn macht, genau wie ihr jetzt auch mit so einem Reuse-Angebot reinzugehen. Ich glaube, das große Problem und die Herausforderung von Secondhand, so wie man es vielleicht so immer so, was man sich für Vorstellungen hat, ist so ein bisschen so, ja, irgendein verstaubter Laden, wo irgendwie das ein bisschen muffig, da hängen so Dinge drin, die irgendwie irgendwer schon mal getragen hat. Und ich glaube, das muss ein total aufbrechendes Bild, weil das stimmt nicht. Also ich weiß nicht, also ich bin selber auch jemand, ich kaufe super viel über eBay Kleinanzeigen. Bei ganz vielen Dingen macht es total Sinn, es macht gar keinen Sinn, das neu zu kaufen, weil entweder ich es nur eine gewisse Zeit nutze, weil es eben im Zweifel, weil ich vielleicht auch gar nicht so viel Geld dafür ausgeben will, auch das bis zu einem gewissen Grad ein Thema. Aber das funktioniert schon gut, aber umso besser, wenn es natürlich bei gewissen Dingen eben auch mit so einem gewissen Vertrauen einhergeht, ne? Also ich meine, ein Kundin von Bergzeit, die eh schon bei euch kaufen, wenn die jetzt wissen, hey, ihr bietet sowas an, dann hat das, glaube ich, eine ganz andere Vertrauenskomponente, eben auch zu sagen, ihr guckt da auch drauf, ihr werdet nicht irgendwas da verkaufen, ihr habt ja auch ein Interesse daran, dass die Produkte, die ihr dann wieder verkauft, irgendwie, ne, also bis zu einem gewissen Grad einen gewissen Standard auch erfüllen und da auch transparent kommuniziert wird drum. Und ich glaube, das ist ein Riesenhebel. Also das mehr eben als Teil des gesamten, also einfach mal meine Option zu erweitern und sagen, manchmal kann es Sinn machen, es neu zu kaufen, super. Wenn ich weiß, ich nutze es super lang, es ist was super langlebiges. Ich weiß, ich zum Beispiel die genaue Sportart betreibe ich schon 10 Jahre und werde ich auch mein ganzes Leben noch betreiben, super, ne? Aber bei anderen Fällen kann es total Sinn machen. Ich teste mal was aus. Ja, bin ich jetzt irgendwie der große Bergsteiger? Ich probiere es mal aus. Dann macht vielleicht eben Sinn, zum einen vielleicht sogar es auch erstmal auszuleihen, eins mal auszuprobieren und dann was zu kaufen. Oder eben bewusst was Gebrauchtes zu kaufen und sagen, Mensch, wenn es ist, dann kann ich es auch wieder verkaufen. So. Also so ein bisschen diese Vielfalt von Optionen, die fehlt uns heute oft, finde ich noch, von guten Optionen, das ist das eben. Ne? Also nicht von so sehr unterschiedlichen. Und wenn wir da mehr hinkommen und je mehr das auch eben so ganz normal ist, dass ich eben diese Wahl habe und da vielleicht auch selber mehr drüber nachdenke, für welches Produkt macht denn was am meisten Sinn? Weil das ist, darum geht es ja eigentlich. Ne? Also es geht ja nicht darum, über alles das so drüber zu stimmen und sagen, nur noch so. Kommt aufs Produkt an. Also ich glaube, so ein bisschen diese Diversität im Denken, die müssen wir, glaube ich, fördern.
Ja, ich glaube, es muss sich etablieren, weil wenn ich so drüber nachdenke, und Martin, ich glaube, das kannst du als Vater wahrscheinlich bestätigen, bei Kindersachen ist es doch voll etabliert, dass man schon auch mal öfter Richtung gebrauchte Sachen schielt, weil man weiß, auf dem Laufrad sitzt der oder die jetzt halt nur ein Jahr, wenn überhaupt, oder? Also, und ich finde, da ist es ja fast was ganz Normales.
Auf jeden Fall. Es ist unglaublich, wie viel im Kinderbereich, im Secondhand-Bereich verkauft wird. Wahrscheinlich, weil ansonsten jeder total arm wäre, weil die so schnell wachsen und man ständig neue Sachen braucht oder weil diese Sachen ständig kaputt machen. Ja, ich glaube auch im Kinderbereich ist das schon sehr etabliert. Ich glaube aber auch, dass wir in den Angeboten noch ganz am Anfang stehen, weil wir haben ja eigentlich total wenig Secondhand-Angebote. Ja, es gibt eBay Kleinanzeigen, was sicherlich das Größte ist. Dann gibt es noch ein paar andere Plattformen, die gerade stark am Wachsen sind. Aber ich glaube, es braucht noch viel mehr Angebot. Also Shops, wie jetzt Reuse sagen, als Angebot, da stehen wir auch ganz am Anfang. Ja, da haben wir noch keine richtig super Customer Experience oder sowas, aber wir müssen ja auch irgendwie an Ware hinkommen. Wir müssen das schaffen, dass Kunden uns auch die Ware verkaufen und wir sie dann wieder weiterverkaufen können. Da stecken wir noch völlig am Anfang. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, an der Stelle viel Vertrauen zu geben. Ich werde zum Beispiel häufig gefragt, warum wir kostenlose Retoure anbieten. Das ist doch eigentlich nicht nachhaltig, wenn die Leute das wieder zurückschicken. Ich sehe es aber ehrlicherweise als eher nachhaltig, weil zum einfachen Grund, wenn die Kunden bei uns eine Jacke kaufen und die Jacke passt nicht und liegt dann zu Hause rum, dann hat auch keiner was gewonnen, sondern wenn sie wieder zurückgeschickt werden kann und wir können sie wieder verkaufen, dann hat es einen Zweck letztendlich. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass wir den Kunden Sicherheit geben müssen, um einfach auch um dieses ganze Geschäftsmodell, diese Veränderung eigentlich da in Kraft zu setzen. Vielleicht nicht auf Dauer, aber ich glaube, für den Moment ist es das Richtige.
Ich finde es mal so schwierig, von welcher Richtung man dann argumentiert, weil jetzt gehen wir in der Argumentation ja von quasi dem positiven Menschenbild aus, oder? Dass er sich wirklich einfach aus Versehen oder sie sich die falsche Größe bestellt hat und es deswegen dann zurückschickt. Voll bei dir. Was ist aber, wenn die Denkweise ist, naja, ich bestelle mir jetzt halt 3, weil ich bin mir gar nicht sicher und 2 schicke ich dann eh zurück, dann ist es ja quasi wieder eigentlich die falsche Argumentationsweise zu sagen, man bietet kostenlose Retouren an. Deswegen meine ganz große Frage, die ich da immer habe, an euch beide, seht ihr es als Push-Aufgabe von den Unternehmen, die Angebote dementsprechend reinzupushen in den Markt und den Kunden und Kundinnen einfach die Möglichkeit zu bieten? Oder seht ihr das als Pull-Aufgabe tatsächlich von den Konsumenten zu sagen, ich ändere einfach mein Konsumverhalten und dann müssen sich die Unternehmen sowieso automatisch anpassen?
Sehr gute, sehr große Frage, muss ich sagen. Also ich glaube, der Großteil der Konsumenten, der wird es nicht machen. Ja, sondern wenn das Angebot da ist, das ist möglichst günstig oder möglichst komfortabel, convenient, dann wird er das machen. Also entweder es wird, sag mal, rechtliche Vorgaben geben, dass man für Retouren Geld verlangen muss, zum Beispiel, um da eine Veränderung reinzukommen. Oder es muss, sagen wir, es ist für die Unternehmen irgendwann nicht mehr wirtschaftlich, dass die das anbieten können. Aber ansonsten sehe ich es als sehr schwierig, da wirklich in Veränderung zu kommen. Und ich glaube, dass wir als Unternehmen eher Maßnahmen unternehmen müssen, dass wir dieses Retouren-Thema besser in den Griff bekommen. Ja, dass wir die technische Möglichkeiten besser nutzen, ja, dass man genauere Maße hat von den Produkten, dass man über sich virtuelle Umkleiden hat, dass sowas einen sehr starken Push drauf geben muss, also dass es einen technologischen Fortschritt geben muss, weil ich nicht daran glaube, es gibt, dass die Konsumenten in der Masse sich so stark verändern. Ja, ich glaube, das ist natürlich eine Gruppe, die darauf achtet und vielleicht findet auch eine Veränderung statt, aber die Masse nicht.
Siehst du es genauso?
Also ich glaube, es hat immer verschiedene Komponenten. Ich glaube, generell Wandel findet nie nur aus einer Richtung statt. Ne? Also das mal grundsätzlich. Ne? Also ich meine, es gibt immer die grundsätzlich danach schreien, ja, die Politik muss richten. Ja, bis zum gewissen Grad kann sie Rahmenbedingungen schaffen. Aber ich meine, wir sitzen in der Politik. Ne? Die brauchen auch Input. Die brauchen irgendwie, ne? Die müssen auch das Gefühl haben, dass es was gewünscht wird. Ne? Das ist so das eine. Genauso auch Unternehmen, die sagen, naja, aber wenn der Kunde irgendwie, ne, nicht mitmacht, dann brauchen wir ja auch nichts machen. Sehe ich auch nicht so. Weil ich glaube, also für mich ist immer die Frage, wo ist der größte Hebel? Und dementsprechend, ich glaube, es findet eine Veränderung auch beim Nutzer, bei der Nutzerin statt. Die ist aber, also die findet ja in einzelnen Köpfen statt. Das heißt, ganz schwierig, sozusagen so schnell irgendwie, also so einen großen Hebel zu entwickeln. Da hast du halt ganz lang so eine Phase, wo wenig passiert und irgendwann ist halt so ein Kipppunkt. Ne? Und dann ist es, glaube ich, und das passiert auch. Ich glaube, in der Richtung sind wir schon, aber wir haben nicht so viel Zeit. So, das ist, glaube ich, unser großes Problem. Wir wissen ja genau, worauf wir zusteuern und das sehen wir ja jetzt schon, was ist auch rein klimatechnisch, was wir für Veränderungen sehen, die wirklich auch spürbar werden, selbst bei uns jetzt schon. Und jetzt sind wir, glaube ich, noch in Breitengraden, wo alles relativ gemäßigt ist. Dementsprechend finde ich immer, es macht Sinn, sich zu fragen, wo ist der größte Hebel? Und ich glaube, Unternehmen haben insofern einen Riesenhebel, dass zum einen, das wird immer so getrennt, aber in Unternehmen arbeiten ja auch Menschen. Ne? Also ich bin ja gleichzeitig Konsumentin und dann bin ich aber auch irgendwie vielleicht Arbeitnehmerin oder Unternehmerin, wie auch immer. Also ich habe ja irgendwie beide Komponenten. Und wo ist mein Hebel größer, wenn ich quasi in meinem Unternehmen was verändere und das direkten Impact auf ganz viele Kunden, vielleicht auch meine Kollegen, meine Kolleginnen hat, dann ist doch eigentlich der Hebel total groß. Und dann halt auch die Grundsatzfrage als Unternehmen eben sich zu fragen, inwiefern habe ich denn auch nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ne? Also du hast vorhin so ein bisschen diesen ehrbaren Kaufmann angesprochen. Ich glaube, das ist schon auch eine Komponente zu sagen. Das beinhaltet eben auch so ein bisschen mitzudenken, was ist eigentlich gut für vielleicht mein Umfeld, in dem ich direkt unterwegs bin, aber eben auch, was für einen Impact habe ich denn durch mein Geschäftsmodell und wo kann ich vielleicht eben Hebel realisieren. Deswegen bin ich schon ein großer Freund davon, eben auch bei Unternehmen anzusetzen, weil Unternehmen teilweise einen sehr guten Einfluss auf die Politik auch haben. Also wenn viele Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, hey, da müssen wir was tun, da brauchen wir Rahmenbedingungen, dann wird das in die Richtung passieren und gleichzeitig kann man durchaus auch viele Kunden, Kundinnen eben auch einen positiven Einfluss haben. Also ich glaube, das ist eine Chance und ich finde es immer sinnvoll, da anzusetzen und gerade weil es eben, um wieder zum Thema Kreislaufwirtschaft zu kommen, da wirklich sehr greifbare, konkrete Strategien gibt, die durchaus eben auch in ein Geschäftsmodell übersetzt werden können. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ne? Weil es dann immer heißt, ja, Nachhaltigkeit kostet mich nur was. Ja, aber dann lass doch so umdenken, wie kann Nachhaltigkeit eben auch ein Geschäftsmodell sein, was sich trägt. Und wir sprechen immer, es gibt so schön dieses Thema so zukunftsfähig oder auch enkelfähig, so was willst du denn, ne? Also irgendwie auch weitergeben und was für eine, also müssen, welche Legacy willst du das Unternehmen eigentlich auch hinterlassen?
War das auch die Motivation für dich, dann tatsächlich dein eigenes Unternehmen mit Numi zu gründen?
Ja, absolut.
Was konkret macht ihr da?
Also wir sind mit Numi klar im Bereich Kreislauffischer unterwegs. Das ist wirklich das Thema, wo ich eben auch beschlossen habe vor einigen Jahren, das ist das, wo ich gerne Impact haben möchte, wo ich mich für einsetzen möchte und habe mich dann eben auch mit auseinandergesetzt, wo sehe ich da den größten Hebel. Und ich glaube tatsächlich, dass eben genau in diesem Abschnitt Nutzungsphase bis zum Lebensende von Produkten insofern ein Riesenhebel besteht, weil uns da die bestehenden Infrastrukturen eben fehlen. Ne? Also das ist genau das, wo wir sagen, es gibt eben noch nicht so viele etablierte Angebote und das ist eigentlich das, was wir auch mit Numi machen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, genau sowas aufzubauen. Also sprich von dem Zugang zum Endkunden, also wie kann ich Produkte zurückkaufen, also Product Takeback als Einfallstor. Ne? Also wie du gesagt hast, man muss ja auch erstmal den Kunden mitnehmen und überhaupt die Ware quasi, also die Wertschöpfungskette dreht sich einmal komplett um. Ne? Also wenn du sagst, normal hast du irgendwie den Rohstofflieferanten und dann Produzenten und dann irgendwann kommt der Kunde, in dem Fall ist es nur andersrum. Ne? Der Kunde wird eigentlich dein Supplier, also dein Zulieferer im Sinne von, für die muss das attraktiv sein, da auch mitzumachen. Und dann muss ich mir überlegen, was passiert danach, wie kann ich das Produkt eben in einem Geschäftsmodell wirklich weiterführen, sei es durch Reparatur, Wiederverkauf, aber vielleicht auch, das kommt eben auf die Produkte an, eben durch die Rückgewinnung der Rohstoffe. Ne? Auch das wird ja immer ein größeres Thema, also Sekundärressourcen. Also es kommt immer ein bisschen aufs Feld an. Und genau das unterstützen wir eigentlich mit Numi. Wir haben eine Softwarelösung, die eben zum einen die Rücknahme von Produkten erleichtert und dann eben Kreislaufführung im Sinne von eben um Partner, also weil tatsächlich das Thema ist komplex, ne? Also allein Wiederverkauf ist schon ein Riesenthema. Je nachdem, was ich als Unternehmen machen will, brauche ich eben vielleicht auch noch Partner, die mir helfen aufzubereiten, die mir vielleicht auch helfen wiederzuverkaufen, die am Ende recyceln, wenn Produkte zurückkommen, die vielleicht nicht mehr genutzt werden können. Und dieses Ökosystem bilden wir tatsächlich quasi über eine Software ab. Und das ist eben was, wo ich auch sehr dran glaube. Es macht eben auch Sinn, parallel die Ökosysteme auch aufzubauen, also zu verstehen, wer sind die Partner. Deswegen machen wir das jetzt gerade so im Textil-, Fashion-, Outdoor-Bereich, sind wir da schon auch unterwegs, dass wir wirklich auch gucken, wer passt da eben zusammen und wie können wir das nicht nur digital matchen, sondern auch auf der zwischenmenschlichen oder auf der Unternehmensebene.
Mhm. Martin, du hast gerade fleißig genickt währenddessen. Sind das auch aus deiner Erfahrung raus, die Challenges, die wir mit Reuse haben?
Ja, also die Challenges, die wir mit Reuse haben, ist, ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich ist es ja das Gleiche wie unser Kerngeschäft. Ja, also wir kaufen Ware an und verkaufen sie wieder. Aber die Prozesse sind halt ganz andere. Und unsere Kundinnen sind ja noch nicht so weit, dass die das, dass es so etabliert ist wie das klassische lineare Modell. Ja? Also das kennen wir alle, ja, neue Ware einkaufen und verkaufen, und dieses gebrauchte Ware ankaufen, verkaufen ist halt eben nicht etabliert, und es sind eigentlich die gleichen Themen. Das heißt, eine ist, die Kundin mitzunehmen auf dem Weg und gleichzeitig die Prozesse zu optimieren, sodass es convenient wird, ja, für den Kunden, dass es genauso entspannt wird, genauso sicher ist, wie der Kauf von Neuware oder ja, der Kauf von Neuware. Und die Hauptherausforderung für uns sind ja Logistikprozesse natürlich, ja, das Pricing, den richtigen Preis zu finden, was ist denn ein Produkt wert, wenn es gebraucht ist, aufzubereiten und einzulagern, wieder zu verkaufen, den Retourenprozess dann auch sicherzustellen. Das ist ja komplettes Neuland für uns. Und das ist so die Mitherausforderung, würde ich sagen. Ja.
Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, was ich da halt, also was ein Riesenunterschied ist, im linearen System kaufst du Tausende von Produkten von einem Produkt, ne? Also du sagst, da diese Jacke kaufen wir direkt 500 Mal, und das ist natürlich eine ganz andere Skalierung. Das ist eben genau dieses Thema mit Infrastrukturen. In dem Fall kaufst du von Lisa Meyer ihre Jacke, die sie so und so lange getragen hat.
Einmal.
Und dementsprechend, das ist eben genau die Schwierigkeit, dass du da mit einem ganz anderen, also du kannst quasi dieses skalierte System nicht auf diese individuelle sozusagen Retour, also das, was zurückkommt, irgendwie einfach so drüber stülpen, sondern muss ein bisschen anders denken. Und ich glaube aber wirklich, dass da eben gerade Technologie ein riesen Potenzial hat, weil wenn man sich mal anschaut, wie läuft das in der Realität, weil ich meine per se, also so Altkleider und so gibt es ja schon länger, ne? Also das ist, hat nicht immer diesen zirkulären Gedanken gehabt in der Vergangenheit, ne? Also da, auch da gibt es ja unschöne Geschichten. Aber das sehen wir zum Beispiel auch. Also wir sind viel im Austausch mit so diesen klassischen klassischen Altkleiderhändlern, die eben auch jetzt sagen, die viel mehr diesen zirkulären Gedanken aufnehmen, aber die Riesenschwierigkeit haben, da wird manuell sortiert. Da wird jedes Einzelteil so angeschaut. Das ist natürlich unglaublich kostintensiv. Ich meine, wissen wir alle, dass per se Personalkosten ist natürlich ein Riesenblock. Und das ist eben genau die Challenge, das trotzdem profitabel zu machen. Und da, glaube ich, kann Technologie total helfen. Je mehr Informationen wir vorab schon über Produkte haben, sowohl zum, was ist das für ein Produkt, als auch zu den Zuständen, desto besser können wir im besten Fall vielleicht schon vorsortieren, im Sinne von, dass gewisse Produktströme schon mal direkt vielleicht dahin gehen, wo, was ich, wenn es in gutem Zustand ist, wo es direkt wiederverkauft wird. Wenn es schon klar ist, es muss repariert werden, geht es vielleicht direkt zum Reparaturpartner oder vielleicht auch zum Recycler, also da schon mal vorzusortieren, weil, wie du sagst, Logistik und Transportkosten sind ein Riesenthema, also dieses ganze Handling. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Und das ist halt einfach, weil das eben noch keine etablierten Systeme sind, größtenteils auch noch viel zu wenig Volumen durchläuft, ist es natürlich aktuell teurer, ne? Und, aber dementsprechend, also, ja, klar, war unser lineares System am Anfang auch, ne? Aber hat sich halt entwickelt.
Und ein Geschäftsmodell wird es ja erst dann, wenn es eigentlich profitabel ist, weil dann wird es nachhaltig, und das wird sicherlich noch ein langer Weg. Und das Beispiel immer nur für diese Kunden mitzunehmen, ist für mich dieses Care-Label, also dieses Etikett, was in der Bekleidung innen hängt, was hier viele rausschneiden, was sie stört. Wenn wir so ein rausgeschnittenes Label haben, dann können wir das Produkt einfach nicht mehr verkaufen, weil wir in der Produktkennzeichnungspflicht nicht mehr nachkommen können. Also das sind so lauter so Sachen, das wissen die Leute gar nicht. Ja. Und das ist einfach, das muss sich einfach alles entwickeln.
Glaubst du dann, dass es profitabel werden kann, oder wird es in absehbarer Zukunft immer was sein, was einfach nochmal quersubventioniert wird?
Also ich bin mir sehr sicher, dass es profitabel sein kann. Es muss den nötigen Impact entwickeln für uns. Und ansonsten ist es möglich, und es gibt ja heute schon durchaus Beispiele dafür am Markt, die profitabel sind. Ja, also deswegen glaube ich da auch dran. Ich glaube, wir haben noch einen zweiten Vorteil in unserer Branche. Wir verkaufen ja kein T-Shirt, das 2 Euro kostet, sondern wir verkaufen ja durchaus hochpreisige Produkte. Und das ist natürlich schon ein ganz entscheidender Punkt, weil ein T-Shirt für 2 Euro, das kann ich nicht profitabel wiederverkaufen. Das geht schlicht und einfach nicht. Ja. Und ich brauche halt einen gewissen Mindestwert. Der liegt bei uns so sicherlich bei 40 Euro ungefähr, das Minimum, den wir brauchen, um einfach alle Kosten in dem ganzen Onboarding-Prozess, in dem Verkauf, in dem Transport, in der Retour und so weiter abdecken zu können. Und das ist sicherlich auch ein entscheidender Punkt für uns.
Ja, weil nur so kann man ja irgendwo auch diese Convenience dann sicherstellen. Also wenn wir sagen, hey, wir bieten einem Verkäufer, also jemand, der bei uns dann die Sachen hinschickt, kostenlosen Versand an, damit das eben alles super leicht wird und wir einen Anreiz schaffen, das funktioniert dann aber halt nur, wenn dieses Gesamtkonstrukt dann wieder aufgeht, oder?
Absolut. Ja, absolut. Und ich glaube, da geht es wirklich darum, also alles, was neu ist, ist in den meisten Fällen erstmal, ne, also wo man erstmal dann rausfindet, was sind die Schwierigkeiten, ne, dann überhaupt erstmal diese Systeme für schaffen muss, das optimieren muss. Und ich glaube, das Wichtige ist aber dieser Lernprozess. Ne? Also wir müssen irgendwo mal anfangen, weil wenn wir es nicht tun, ist immer so einfach gesagt, ja, lass uns das einfach machen. Ja, aber da ist ein Weg hin von, wir starten irgendwie mal total unperfekt und probieren aus und haben vielleicht erstmal nur eine eingeschränkte Auswahl oder nehmen erstmal gewisse Dinge nur zurück oder ist vielleicht noch nicht alles so perfekt, was jetzt irgendwie die Strukturen drumherum angeht. Aber nichtsdestotrotz, nur so kannst du lernen. Weil das ist nämlich das, was generell im Bereich Kreislaufwirtschaft, in dem Moment, wenn du wirklich reinspringst in die Realität, ne, ins Doing, da merkst du erst, wo die Schwierigkeiten kommen, weil da stolperst du erst über diese Hürden und denkst so, oh, das ist auch noch, ne, K-Level fehlt. Oh, Mist, was machen wir jetzt damit? Ne? Also das ist, glaube ich, super wichtig. Ich war davor lange im Innovationsbereich. Ich bin ein großer Verfechter von Dinge auszuprobieren, weil nur so kann Innovation funktionieren. Ne? So ein bisschen Trial and Error. Und das ist im Endeffekt ist alles, was so in Richtung Kreislaufwirtschaft geht, ein großer Innovations- und Transformationsprozess, der im Endeffekt genauso funktionieren muss. Ne? Es muss Menschen geben, die bereit sind, Dinge auszuprobieren, die auch im ersten Moment, also ich vergleiche das immer ganz gern, das finde ich auch in Diskussionen immer total spannend, wenn wir drüber reden, zum Beispiel irgendwie so KI oder Blockchain, so Technologiethemen, da sind die Unternehmen super schnell, da schmeißen die tausende Millionen von Euro drauf, im Sinne von, ja, das ist Innovation, da investieren wir in die Zukunft. So, wenn du dich also unterhältst mit dem Thema Nachhaltigkeit, sind alle, ja, aber es kostet mich ja was. Ja, es ist auch ein Zukunftsthema. Natürlich brauchst du bis zu einem gewissen Grad ein gewisses Investment, um eben diese Strukturen zu schaffen, damit das eben profitabel funktionieren kann. Finde ich total spannend, dass da wie so in zwei Welten gedacht wird. Das eine ist so, ja klar, da müssen wir investieren. Und das andere ist, ja, das kostet uns aber Geld. Ja, das ist aber auch ein Investment in eure Zukunft, ne, als Unternehmen, aber auch gesamtheitlich uns als Gesellschaft. Da ist eben auch so das Bewusstsein irgendwie total wichtig, da eben hinzukommen. Und deswegen finde ich auch, also vielleicht das noch so als Thema, finde ich es auch total wichtig, als Unternehmen da insofern auch ehrlich zu sein, wenn man eben damit anfängt. Keiner kann es am Anfang perfekt machen. Und deswegen finde ich auch tatsächlich so dieses ganze Thema mit, wir haben ein Problem mit Greenwashing, das ist ein Problem. Ich finde es aber auch schwierig, alles abzukarten im Sinne von, keiner darf mir was sagen. Also teilweise trauen sich die Unternehmen ja schon gar nicht mehr, irgendwelche Claims zu machen. Im Sinne von, weil wir dann immer gleich so, ja, wir sind noch nicht total perfekt. Ja gut, aber keiner ist perfekt. Und wenn wir quasi uns deswegen nicht mehr trauen, irgendwas zu machen, weil wir dann sofort sozusagen so ausgebuht werden, das ist ein Riesenproblem, weil wir brauchen diesen Prozess. Und da, glaube ich, ist das Stichwort Transparenz. Ich glaube, man muss halt ehrlich damit sein, sagen, hey, das sind unsere Ziele, wir haben uns das als Rahmen gesetzt, hier stehen wir gerade und wir sind vielleicht auch noch nicht perfekt. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, die beste Strategie, die man erfahren kann, weil dann gar nicht diese Gefahr besteht, ne? Dass man dann so in diese Ecke gestellt wird, so man lügt oder wie auch immer. Müssen wir eben schon drauf aufpassen, weil es passiert auch wirklich und das ist auch ein Problem. Also gerade für Verbraucher und Verbraucherinnen ist manchmal gar nicht mehr richtig verständlich. Da steht ja überall nachhaltig und irgendwie rezyklierbar und was auch immer, weil eigentlich, dass das teilweise gar nicht funktioniert, das ist überhaupt nicht erfassbar. Ne? Dementsprechend, das ist ein Zwiespalt, aber ich glaube, generell müssen wir auch lernen, mit dieser so ein bisschen Ambiguität zu leben, dass es eben gleichzeitig gut und richtig ist, gewisse Schritte zu gehen und trotzdem immer noch Probleme bleiben. Ne? Also das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, weil wir es immer gerne einfach haben. Ne? Wir haben gerne einfache, klare Lösungen. Das ist, glaube ich, auch normal, aber die gibt es in dem Feld nicht.
Ja. Ja, da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang. Es ist einfach ein super umfangreiches und komplexes Thema. Und damit du da draußen nochmal alle wichtigen Infos von Andrea und Martin zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens. Nachhaltigkeit zu definieren ist gar nicht so leicht, zumal der Begriff durch seine ständige Präsenz fast schon ein wenig verbrannt ist. Andrea und Martin sind sich aber einig, dass es ein Zusammenspiel aus vielen Komponenten ist und nicht nur auf einen Themenbereich, zum Beispiel Umweltschutz, begrenzt werden kann. Für Andrea ist es der bewusste Umgang mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Zweitens, die Grundidee von Circular Economy ist es, die Nutzung von Primärressourcen deutlich zu reduzieren oder in einer optimalen Welt komplett zu vermeiden, indem man in Kreisläufen denkt. Dabei kann man zwei Kreisläufe unterscheiden. Den biologischen Kreislauf, also alle Ressourcen, die aus der Natur kommen, die nicht verändert wurden und die so auch wieder in die Natur zurück können, zum Beispiel Obst von einem Baum. Alles, was vereinfacht gesagt von Menschen gemacht ist, in der Natur landet und nicht abgebaut werden kann, zum Beispiel Plastik, gehört in den technischen Kreislauf. Die Problematik liegt oftmals in der Mischung beider Kreisläufe. Jeder Kreislauf hat dann wiederum seine eigenen Strategien. Beim biologischen Kreislauf kann man sich weitestgehend an der Natur orientieren, während man beim technischen Kreislauf, vor allem bei Produkten, schon bei der Herstellung auch an das Ende des Lebenszyklus denkt und so das Kreislaufsystem am Laufen hält. Drittens. Jeder Mensch auf der Erde ist an diesem Kreislaufprozess beteiligt und es bestehen große Abhängigkeiten. Rechte und Normen schaffen die Rahmenbedingungen. Unternehmen schaffen die Angebote und Infrastrukturen und Konsumenten müssen ihr Nutzerverhalten anpassen. So kann jeder Mensch für sich überlegen, in welcher Rolle er oder sie den größten Hebel hat, um etwas zu bewegen. Nur dann bewegt sich das gesamte Kollektiv in die richtige Richtung. Viertens. Mit Werkzeit Reuse haben wir einen großen Schritt in Richtung Circular Economy getan. Schenk deine Autobekleidung und Ausrüstung ein zweites Leben. Einfach im Verkäuferportal das Produkt registrieren, kostenlos verschicken und nach dem Verkauf durch uns ausbezahlt werden. Schau vorbei unter reuse.werkzeit.de. Ich glaube, es ist vor allem rübergekommen, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne so ein bisschen nachdenkt, was kann ich irgendwo tun. Hast du ja vorhin auch gesagt, Andrea, egal in welcher Rolle ich bin, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, Unternehmer, Unternehmerin oder dann eben als Konsument. Und ja, es ist super wichtig, dass man einfach entweder seinen kleinen oder dann doch großen Beitrag leistet. Und ich glaube oder hoffe, dass wir mit der Folge so einen kleinen Beitrag leisten konnten. Deswegen tausend Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Vielen Dank.
Gerne.
Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn und schreibt eine Review auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. In 2 Wochen hört ihr hier wieder meinen Kollegen Martin. Der hat den Icebreaker-Athleten und Profikletterer Philipp Hans zu Gast. Da geht es unter anderem um das Warride-Projekt, das der Philipp mit der Kletterlegende Stefan Kulowasch durchgeführt hat. Lohnt sich also da definitiv wieder reinzuhören. Wir hören uns bei der nächsten Beratungsfolge. Viel Spaß da draußen in den Bergen. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.